Gastsprecher für heute Abend vorzustellen. Matthias Bothe, wenn du mal nach vorne kommst. Ich komme gerade, ja, mal richtig. Ich glaube, das kriegen wir am Ende des Abends nochmal richtig hin. Ich komme gerade auf der Bundeskonferenz, von der Bundeskonferenz. So. Und bei uns ist es mittlerweile so, der Präses sagt immer noch ein paar Worte, bevor der Gastprediger was sagt. Und irgendwie fand ich das cool. Und ich habe über dich nachgedacht und ich habe gebetet. Und der Matthias hat eine ganz spezielle Salbung Gottes auf sein Leben. Man würde das vielleicht als die schnelle Eingreiftruppe Gottes bezeichnen. Ein Mann, der in Situationen hineingeht, wo andere weglaufen. Er geht da rein, er macht das Werk Gottes. Und ich habe so einen Bibelvers für dich gehabt. Und ich glaube, das trifft den Nagel auf den Punkt. Gott hat dir nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Entschlossenheit. Ich finde das, so wie ich dich wahrnehme, das ist total cool und ich freue mich total, dass du hier bist und uns dienst. Ich habe ihm gesagt, pass auf Matthias, kannst du predigen bei uns, wir können dich nur nicht bezahlen. So, das ist mein Standardspruch. Ja, also ich habe einen Job für dich, ich kann dich nur nicht bezahlen. Das habe ich in den vergangenen Tagen 5-mal gesagt, glaube ich, zu Leuten. Und er hat gesagt, es ist überhaupt kein Problem, ist mir eine Ehre, dass ich euch dienen darf. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und jetzt heißen wir dich mit einem kräftigen Applaus willkommen. So, jetzt.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, hoffentlich habe ich jetzt nicht die Ehre weg. Das sind ja so schöne Worte. Möge das alles so sein. Amen. Ich war ja vor x Jahren schon mal hier. Ich glaube, ich weiß gar nicht, 7, 8 Jahre ist das, glaube ich, schon her. Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich bin jetzt seit knapp 6 Jahren Pastor in Oberhausen und seit 2 Jahren gründen wir in Gelsenkirchen eine Gemeinde. Kirche 62. Es gab damals eine Gemeinde, die existierte lange und die war sehr groß irgendwann mal und irgendwann war sie klein und völlig überaltert und es wurde künstlich am Leben gehalten und wir haben gesagt, so, also jetzt oder nie. Und dann haben wir den Schalter rausgezogen aus der künstlichen Atmungsmaschine und dann haben wir die Gemeinde geschlossen. Wir haben nie gesagt, wir schließen die Gemeinde, wir haben immer gesagt, wir machen eine Pause. Das war sehr weise und sehr klug, da konnten sich alle mit anfreunden, aber diese Pause, die dauerte und dauerte. Und wir haben viel gebetet in der Zeit und Gott hat wirklich viel gesprochen und jetzt haben wir eben offiziell am 1.9. angefangen mit Gottesdiensten regelmäßig in Gelsenkirchen und ich bin voll begeistert, was Gott tut, weil Gott wirkt sogar durch mich und das ist meine Botschaft, Gott wirkt sogar durch dich. Das ist wunderbar, es gibt echt Hoffnung. Okay, ich freue mich total, hier zu sein. Ich würde gerne etwas lesen. Kriegen wir das an die Wand? Du bist ein Held. Du wärst ein Held gewesen. Okay. Ja, wir können doch alle unsere Bibeln rausnehmen. Ja, genau. Aber wir können auch an der Wand mitlesen. Wir wollen lesen im 2. Könige, Kapitel 4. Ich möchte gern lesen die Verse 1 bis 7. BenQ. Sehr gut. Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elisa ihre Not. Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weißt, dass er große Ehrfurcht vor dem Herrn hatte. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld schulden und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich nicht sofort bezahle. Wie kann ich dir nun helfen? Überlegte Elisa. Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? Sie antwortete, mein Herr, außer einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. Gut, sagte er, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Und dann geh mit deinen Söhnen ins Haus und verriegle die Tür. Als nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße und sobald eines voll ist, stell es zur Seite. Die Witwe tat, was Elisa ihr aufgetragen hatte. Sie verriegelte die Haustür hinter sich und hinter ihren Söhnen. Die beiden Jungen reichten ihr die Krüge und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße voll und als die Mutter rief, gib mir noch einen Krug, antwortete einer ihrer Söhne, wir haben keine leeren Krüge mehr. Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. Die Frau eilte zum Propheten Elisa und erzählte ihm, was geschehen war. Da forderte er sie auf, geh nun und verkaufe das Öl. Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen und es wird noch genug übrig sein, damit du und deine Söhne davon leben können. Amen. Fantastisch, oder? Einige kennen das, für andere ist das ganz neu. Hier geht's um eine Frau, die ein echtes Problem hatte. Also wir alle haben ja Probleme, mehr oder weniger, ne? Der Fernseher ist mal kaputt oder WLAN funktioniert nicht. Und die Frau, die hatte ein echtes Problem. Ihr Mann ist gestorben. Also das war nicht schön. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich kenne das nur, wenn irgendwelche entfernten Verwandten sterben. Und ich glaube, das war für diese Frau eine echte Not. Ihr Mann war gestorben. Aber nicht nur war ihr Mann gestorben, den sie liebte, sondern es war auch ihr Versorger. Also damals haben die Frauen nicht so viel gearbeitet, das haben die Männer gemacht. Und das heißt, der Mann, der das Geld nach Hause brachte, der war nicht mehr da. Und jetzt hatte sie ein Problem, die hatten einen Kredit bei der Bank und haben sich gerade ein Haus gekauft und jetzt kamen die an und sagten, gebt mir mein Geld. Und sie sagte, kann ich nicht. Mein Mann ist gestorben, ich kann nicht weiter bezahlen, was soll ich tun? Und dann sagten sie, ja, dann gib mir deine Söhne, dass sie als Sklaven für mich arbeiten. Und ich denke, eieiei, also die hat echt ein Problem. Also nicht nur ist ihr Mann gestorben, den sie liebte, es ist ihr Versorger gestorben und jetzt sollten auch noch ihre Söhne, ihre Kinder weggehen. Also diese Frau hat ein echtes Problem, da sind wir uns einig, ja. Der ging es nicht gut und keine Ahnung, wie sich das anfühlte. Und dann tat diese Frau in ihrem großen Problem das, was kluge Menschen tun, sie gehen zur Kirche. So, sie gehen zur Gemeinde, sie ist zu ihrem Pastor gegangen und hat gesagt, ja, es ist ja so, manchmal haben wir Schwierigkeiten und gehen nicht mehr zur Gemeinde. Wir sagen erst, wenn es mir wieder gut geht, gehe ich hin. Ich schäme mich, was denken die anderen und sowas. Nee, wenn du irgendwas hast, eine Not, geh hin. Also das ist der beste Ort, wo man sein kann. Und sie ging also zu ihrem Pastor und hat gesagt, ich habe ein Problem, ich brauche Geld. Und der Pastor sagte das, was alle Pastoren sagen, ich habe auch kein Geld. So. Aber dieser Mann Gottes, Elisa, tat das, was ein Mann Gottes tut. Er nahm nämlich ihre Augen und lenkte sie zum Himmel und sagte, jetzt geht es um Glauben, jetzt geht es um Gott. Ich kann dir nicht helfen, aber jetzt tu mal etwas. Jetzt geh mal zu deinen ganzen Nachbarinnen und hol dir Gefäße. Und dann stell sie hin und dann gießt deinen letzten Rest Öl ein. Und das Wunder passierte, es vermehrte sich, der totale Wahnsinn. Und jetzt wissen wir ja nicht genau, was sie genau tat. Wir wissen nur, sie ging zu ihren Nachbarinnen und holte Gefäße. Wenn sie jetzt deutsch gewesen ist, dann ging sie zur Nachbartür, zur Nebentür und dachte, das sind meine Nachbarn, gib mir bitte, was du da hast. Vielleicht war sie eine Nicht-Deutsche, normaler Mensch, also 99% auf dieser Erde sind nicht deutsch, und sagte, naja, Nachbarn sind ja irgendwie alle, so, ne, das ganze Haus und vielleicht die ganze Straße, das ganze Dorf, sind ja alles irgendwie meine Nachbarn. Keine Ahnung, wir wissen nicht, was sie tat. Wir wissen nur, sie machte es. Sie ging los zu ihren Nachbarinnen und holte sich Gefäße. Und wir wissen etwas, und das ist ja ganz klar, hätte sie einen großen Glauben gehabt und wäre zu einer Nachbarin mehr gegangen und hätte sie auch noch gefragt um Gefäße, naja, die wären ja auch voll geworden mit Öl. Also das ist doch logisch. Also wenn dann sie in ein Haus gewesen ist und sagte, gib mir deine Gefäße und da haben die dann ihre Flaschen und Becher und was weiß ich, Töpfe und so alles bekommen, Pokale so vom Mann aus dem Regal und hätte sie großen Glauben gehabt und gesagt, oh, gib mir auch noch das wäre auch voll geworden. Also da sind wir uns doch einig. Sie konnte so viel eingießen, bis es voll war. Das Problem ist ja nicht, dass Gott nicht genug hätte. So, Gott hat genug, okay? Ich möchte euch heute drei komplizierte Punkte sagen und die sind richtig gut. Und ihr müsst gut aufpassen, weil die ein bisschen kompliziert sind. Punkt 1, Gott hat genug, okay? Gott hat genug. Hätte sie großen Glauben gehabt und hätte zwei Becher mehr da hingestellt, die wären voll geworden. Gott hat nicht abgegeben. gezählt und hat gesagt, wie viel brauchst du denn? Aha, für deine Schulden reichen 437 Liter, deswegen gebe ich dir 437 Liter und dann ist aber auch gut. Sondern Gott hat gesagt, ich gebe so viel nur irgendwie geht. Das ist irgendwie so ein Prinzip Gottes. Gott liebt es zu geben. Also ich erinnere mich an die Wüste, da spreche ich am meisten drüber, immer Mose, wie der ausgezogen ist mit dem Volk aus Ägypten damals. Ne? Kennt ihr die Mose-Filme und sowas, völlig dramatisch, völlig cool. In einer Nacht so passiert ein Wunder über Wunder, vorher die 10 Plagen, völlig krass. Und dann zogen sie aus durch das Wasser, es teilte sich und der Pharao konnte es nicht, aber sie konnten es, durch ein Wunder, durch das Wasser. Und dann waren sie in der Wüste, 600.000 Männer mit ihren Familien, sagen wir 2 Millionen Menschen, also ne, Ruhr City Church, ihr wisst Bescheid. Und dann waren sie in der Wüste und sagten, Pastor, wir haben Hunger. Ne? Und er sagte, haha, ich habe kein Geld so. Aber dann Mose hat gebetet und Gott gab was? Manna vom Himmel, genau. So, und er ließ Manna regnen. Dann hat er nämlich gesagt, sammelt euch so viel davon ein, wie ihr braucht für heute. So, totales Wunder. Letzten Tage sind ja viele Wunder passiert. Und ich denke, ich habe 4 Kinder, 6-köpfige Familie, 2 sind in der Pubertät. Gut, da brauche ich ordentlich Manna, ne? Also sagen wir mal 12 Stück so, ne? 12 Stück für 6 Personen, 12 Stück Manna bitte. Dann wäre ich also losgetigert und hätte mir 12 Stück Manna geholt in meiner natürlich Öko, nicht Plastiktüte, sondern in so einem Öko-Bag. Und weil ich ja Matthias Bote bin, hätte ich gesagt, naja, wer weiß denn, was morgen ist? Ich nehme mal lieber 24 Stück mit. Ne? Ich weiß, ihr hättet das nicht gemacht, weil Gott gesagt hat, ihr sollt nur für diesen Tag sammeln. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, naja, man kann ja nie wissen, ich sammle mal 24 Stück ein. Und so haben ein paar Leute damals gedacht. Und wisst ihr, was mit dem Manna passiert ist am nächsten Tag? Das ist vergammelt. Genau, das brauchte, konntest du nicht mehr gebrauchen, du musstest dir neu sammeln. Aber das zeigt mir irgendwas, nämlich Gott hat nicht abgezählt. Gott hat nicht gesagt, 2 Millionen Menschen ziehen aus, also brauchen die 3,5 Millionen Stück Manna. Engel, backt mal 3,5 Millionen Stück. So, das hat er nicht gemacht, sondern Gott hat einfach gegeben, so viel, dass alle satt wurden. Und wenn einer ein bisschen evangelistisch gewesen wäre in Ägypten und zu seinem Nachbarn gesagt hätte, versteck dich mal bei mir im Haus, Gott wird heute Nacht ein Wunder tun, komm mal mit durch die Wüste, diese Person wäre auch satt geworden. Gott zählt nicht ab, er gibt. Das ist so ein Prinzip Gottes. Als Jesus auf diesem Berg war, da kennt ihr die Geschichte, er hat lange gepredigt, das ist sehr biblisch, lange zu predigen, und dann hatten die Leute Hunger irgendwann und dann gab's was zu essen, ne, ein paar Brote und Fische. Die meisten kennen die Geschichte, Kinderbibel einmal auf Seite 87. Und dann passierte was mit dem Essen? Es vermehrte sich und am Ende haben die körbeweise voll eingesammelt. Das heißt, wäre da irgendein Typ gewesen, der ein bisschen evangelistisch gewesen wäre und zu seinem Nachbarn gesagt hätte, du Jesus predigt, komm mal mit, der wäre auch satt geworden. Gott hat genug, Gott zählt nicht ab. Das ist nicht ein Prinzip Gottes, dass er irgendwie so denkt, naja, das reicht für dich. Er gibt, das überbleibt. Das tat er in der Wüste, das tat er bei Jesus und das tut er immer wieder. Das tat er auch an Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Da waren 120 Menschen versammelt und die wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der totale Wahnsinn. Und weißt du was? Wenn einer mehr da gewesen wäre, wäre der auch mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Gott hat genug. Gott ist nicht so, naja, der Heilige Geist, das müssen wir irgendwie gut aufteilen, sondern er ist ohne Anfang, ohne Ende, der gibt. Gott hat genug. Gott ist nicht das Problem. Das Problem ist, warum waren nur 120 in diesem Raum? Hätte da nicht einer noch seinen Nachbarn einladen können, dass da 121 gewesen wären? Und dann sehen wir das Blut von Jesus, das er vergossen hat an dem Kreuz von Golgatha. Es heißt, der da vergibt alle deine Sünde, im Psalm 103. Der da heilt alle deine Krankheit. Es heißt im Römer Kapitel 5, wenn die Sünde groß geworden ist, ist die Gnade überreich geworden. Weißt du, was du auch tun wirst, Gottes Gnade ist größer, weil das Blut von Jesus ist mächtig zur Vergebung von jeder Sünde. von dir und von den schlimmsten Menschen überall. Von dem Hitler damals oder heute ist der schlimmste Sünder wer? Trump oder ich weiß ja nicht so. Ich weiß ja nicht, was du denkst, wer der schlimmste Sünder ist. Aber stell dir den mal vor, den schlimmsten Sünder. Für seine Sünden reicht die Gnade Gottes. Und das fällt uns ja manchmal leicht, das zu glauben, aber wenn es denn um uns geht und wir haben keine stille Zeit gemacht morgens, dann denken wir, ei, 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 kann ich heute noch beten, so, ei, ich sollte lieber zu Hause bleiben. Gottes Gnade ist genug, sein Blut ist genug für alle deine Sünde und sogar für alle Sünde von den Menschen, die hier drumherum sind. Da ist keine Sünde zu stark, wo du denkst, das geht nun wirklich nicht. Wir Christen sagen das in unserem Glaubensbekenntnis, wir glauben, dass er alle Sünden vergibt, aber warte mal ab, wenn hier jemand reinkommt und hat ein uneheliches Kind, so dann sehen wir ganz schnell, wie viel Glauben wir wirklich haben, dass er alle Sünden vergibt oder wenn so, ich weiß ja nicht, was die Lieblingssünden von euch sind, aber so Rauchen ist schon echt schlimm oder so und Sünde ist schlimm, also damit wir uns einig sind, aber die Gnade Gottes ist größer als jede Sünde auf dieser Welt. Die Gnade Gottes ist größer. Und da steht im Psalm 103, auch zur Heilung aller Krankheiten. Wahnsinn. Da ist nicht eine Krankheit, die zu groß ist für Gott, wo er sagt, das kann ich leider nicht. Sondern die Gnade Gottes, die Kraft im Blut von Jesus ist genug. Gott hat genug. Okay, also das ist wichtig, dass man das weiß. Das ist so Teil meiner Theologie und ich hoffe auch Teil von deiner Theologie. Gott hat genug. Und dann heißt es auch über unseren Glauben, sagt Jesus, nichts wird ihnen unmöglich sein. Nichts wird ihnen unmöglich sein, weil er ist mit uns. Wenn wir etwas tun, wenn wir Gemeinde gründen, wenn wir leben, wenn wir reden mit anderen Menschen, dann gehen wir im Namen von Jesus, das heißt anstelle von Jesus. Und wir tun das, was Jesus tun würde. Wir reden die Worte, die Jesus sonst sagen würde. Aber wir sagen sie halt. Aber Gott wirkt, weil er liebt es, uns zu benutzen. Wenn wir für Menschen beten, er sagt, wir werden die Hände auf die Schwachen legen und sie werden sich wohlbefinden, dann passiert das ja nicht, weil wir so toll sind, sondern weil wir in seinem Namen gehen, weil er gut ist. Gott hat genug. Gott hat genug. So, das war der erste Punkt. Also, Gott hat genug. Der zweite Punkt. Und jetzt wird's kompliziert und wir sehen das in dieser Bibelstelle von diesem Vermehrungswunder, von dem Öl. Öl braucht Gefäße. Okay, ich sag's nochmal, weil das so kompliziert war. Öl braucht Gefäße. Ich habe ja eben mich echt aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, Gott hat genug und Gott kann alles tun. Denn hätte Gott ja auch sagen können, meine Tochter, ich sehe deine Not. Ich habe dein Gebet gehört. Ich liebe dich. Vier Engel, könnt ihr mal kurz kommen? Fliegt mal runter zu dem Haus. Vier Engel, vier Ecken auf drei, eins, zwei, drei. Hebt mal das Dach an, fliegt mal 5 Meter zur Seite. Und jetzt, meine liebe Tochter, schicke ich dir eine Wolke voll mit Öl. Ich liebe dich, lass es regnen. Hätte Gott ja wahrscheinlich tun können. Aber was wäre das gewesen? Das ist ein Riesenschweinkram. So, das hätte ihr nichts gebracht. Also sie hätte damit ja nichts bezahlen können, sondern die hätte sauber machen dürfen. Ist ja so, Marc, ich freue mich ja so, dass ich jetzt hier sein darf. Und ich habe aus Dank meinen Freund bestellt aus Oberhausen, der eine Firma hat, einen Tankwagen, gesagt, 10.000 Liter Öl. So, fahr jetzt mal um 20 Uhr vor das Haus und mach mal ein Fenster auf. Und dann 10.000 Liter Öl, Marc, ich liebe dich. Das würdet ihr seine Heiligung irgendwie merken, wie er dann reagiert. Das bringt natürlich nichts. Aber wenn ich dir 10.000 Flaschen Öl schenken würde, dann könnte man die noch auf eBay verkaufen oder sonst was. So, da könnte man was mit machen. Also per Definition, Öl braucht Gefäße, sonst bringt das nichts. Öl ohne Gefäße ist Schweinkram, okay? Öl mit Gefäße kannst du benutzen. Und das ist ja ein Bild, jetzt einige sind ja ganz clever unter uns, die haben bestimmt schon gedacht, ich weiß, was er sagen will. Und Öl ist ja ein Bild für Gott, für den Heiligen Geist. Und Gefäße ist ein Bild für Menschen. Und wenn ich jetzt sage, Öl braucht Gefäße, dann kann man genauso sagen, also Öl braucht Gefäße, sagen wir alle, ist ja logisch. Dann würde ich sagen, Gott braucht Menschen. Das ist genau die gleiche Aussage. Da sind wir aber, würde ich behaupten, nicht ganz so 100% einig mit. Weil Gott kann ja auch ohne uns wirken. Ich bin ja so ein Missionar im Herzen. Ich liebe es, so in der ganzen Welt Geschichten zu hören. Und aus der islamischen Welt hörst du die Stories, wo Menschen nachts Träume hatten und Jesus ist ihnen erschienen. Und sie kehrten um und wurden Christen, nur weil sie einen Traum hatten von Jesus. Das ist der Wahnsinn. Gott kann das. Aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Die Regel ist, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist die Regel. Die Träume sind eine Ausnahme. Gott könnte doch auch heute Nacht jedem Menschen in Bochum und Herne und Gelsenkirchen, Oberhausen, Duisburg und Essen und Dortmund begegnen, heute Nacht um Punkt 2 Uhr, ein Engel an jedes Bett und sagen, meine Tochter oder mein Sohn, ich kenne dich, ich liebe dich, ich weiß, was du durchgemacht hast, ich bin dein Jesus, dein Erretter, komm, kehre um zu mir. Das könnte Gott machen, glaube ich. Heute Nacht um 2 Uhr. Aber das tut er nicht. Aus irgendeinem komischen Grund. Wisst ihr warum? Weil er sich entschieden hat, durch Menschen zu wirken. Er hat den Menschen vom Anfang der Schöpfung an Autorität gegeben über die Erde. Wir haben eine Verantwortung für das, was passiert. Und Jesus sagt dann, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann kommt der Heilige Geist auf euch. Und ihr werdet größere Dinge tun. Aber geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Erzählt es allen weiter. Und legt den Kranken die Hände auf. Und treibt die Dämonen aus. Tut es. Und ich bin bei euch bis zum Vollendung aller Zeitalter. Öl braucht Gefäße. Und wir können drüber reden und Lieder singen. Ach, das schöne Öl und Gott ist so gut und alles. Aber das bringt nichts, wenn da keine Menschen sind, durch die er wirken kann. Ich würde sagen, dreh doch mal den Hahn auf. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich wurde Christ, da war ich so 17, 18. Langhaariger Bombenleger. Super cool. Und ich wurde Christ und ich verstand recht schnell, dass Gott mich liebt. Wenn er an mich denkt, freut er sich. Nicht, weil ich so ein cooler Typ bin, das bin ich garantiert nicht. Aber er liebt mich, weil er gut ist und weil er für mich bezahlt hat. Jesus starb an meiner Stelle. Jesus nahm meinen Platz ein, nahm meine Strafe, hat den Platz mit mir getauscht und hat gesagt, du sitzt jetzt auf meinem Platz. Und ich sitze da und denke, ups, was mache ich denn hier? Gekleidet in seiner Gerechtigkeit. Das bin ich. Nicht, weil ich so toll bin, ich bin errettet durch seine Gnade. Und ich dachte mir, in meiner Naivität damals, Gott freut sich, bei mir zu sein. Und ich dachte, wahrscheinlich ist der schönste Ort der Himmel. Der schönste Ort ist es, bei Jesus zu sein, wo es kein Leid mehr geben wird, kein Schmerz, kein Tränen. Es wird pure Freude sein und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das ist das Schönste, was ein Mensch erleben kann, Gott zu sehen. Und ich glaubte in meiner Naivität wirklich, Gott freut sich darauf, mit mir zusammen zu sein. Hab gedacht, ja, Matthias, ich will, dass du bei mir bist. Aber dann stellte ich fest, warum bin ich denn noch hier auf dieser Erde, wo die leicht umstrickende Sünde, sagt Hebräer, ist, wo dieser ganze Schmutz ist und Schmerz ist und Trauer ist und nicht alles so gut läuft und nicht das, was ich will, tue ich, sondern das, was ich nicht will, tue ich. Und ich denke, das ist so ekelhaft. Warum bin ich noch auf dieser Erde? Gott, wenn du mich so liebst, warum bin ich nicht bei dir? Und irgendwann sprach Gott zu mir und sagte, Matthias, weißt du, warum du noch auf dieser bösen, bösen Erde bist? Weil ich nicht nur dich liebe, sondern auch die anderen Menschen. Für Gott wäre es ein leichtes, dich zu sich zu nehmen. Und das wäre für dich eine Freude, wenn du zu Jesus gehörst. Aber du bist noch auf dieser Erde heute. Halleluja. Am 27.09. Meine Tochter hat Geburtstag, deswegen weiß ich das. Aber morgen gehen wir schwimmen. Das wäre dann gut. Aber du lebst heute und du lebst aus einem Grund. Nämlich, Gott liebt auch die anderen Menschen um dich herum. Und er sehnt sich danach, sich zu offenbaren diesen anderen Menschen. Und jetzt rate mal, wie er das tun will. Richtig. Durch dich und durch mich. Und er sagt nicht, du musst aber erst 3 Jahre Bibelschule gemacht haben. Das ist totaler Unfug. Von Tag 1, wo du Christ bist, dein Leben Jesus gegeben hast, deine Sünden vergeben sind, du lässt dich taufen, sagst, mein Leben gehört Jesus. Attacke! Du musst nicht erst Heiligungsstufe 513 erreicht haben. Du fängst heute an. Und ja, Heiligung ist eine gute Sache, eine wichtige Sache, aber das willst du, wenn der Geist Gottes in dir lebt. Gar keine Frage. Aber Gott kann dich schon am Tag 1 benutzen. Tu das, was du weißt. Sag das, was du erlebt hast, den Menschen weiter. Und ich verspreche dir, es wird Menschen geben, die sagen, du spinnst, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und ich verspreche dir noch was. Wenn du dich nicht von denen abschrecken lässt, von diesen ersten 2 Personen, die das sagen, wirst du eine 3. Person treffen, die sagen, oh, das musste ich hören, wirklich? Echt, stimmt das? Ja, darf ich für dich beten? Ja, gerne. Ich weiß nicht, wie oft ich es erlebt habe. Ich habe ja nur Christen um, ich bin ja Pastor leider. Aber ich habe donnerstags versuche ich Fußball zu spielen. Das sind alles Heiden, das ist echt schön. Einfach mal mit normalen Menschen zusammen zu sein. Ne? Und dann habe ich so, da redet man anders. Und das ist irgendwie, da merkt man, was echte Probleme sind. Ne? Also nicht so, die Predigt war zu lang oder so, sondern echte Probleme. Und dann habe ich so einen Typen im Auto und den nehme ich immer mit. Ne? Bernd, der ist irgendwie 65 und ein kaputter Mann irgendwie, das merkst du. Der ist innerlich echt zerbrochen. Und ich darf gefühlt jede Woche mit Bernd beten und ich weiß nicht, wie oft Tränen seine Wangen runterliefen. Und Bernd ist ein Hobbyfotograf und bei jeder Sommerfeier muss Bernd natürlich Fotos machen, ist doch klar. Wenn ich ihn einladen würde, kommt zum Gottesdienst, würde er sagen, mache ich nicht. Wenn ich sage, Bernd, wir haben eine Taufe, du musst Fotos machen, dann kommt er natürlich. Richtig gut. Ja. Es ist so einfach. Gott sehnt sich nur danach, dass da irgendjemand ist, der sagt, hier bin ich, ich mache es. Heute sprach Gott zu mir in der Zeit des Lobpreises. Eigentlich war das kein Wort für euch, es war ein Wort an mich. Aber er sagte zu mir, vergrabe deine Talente nicht. Und ich weiß, was er meint, ich weiß, worum es geht, aber ich möchte es dir zurufen. Vielleicht merkst du so, du solltest eigentlich andere Dinge tun oder solltest eigentlich andere Dinge machen, aber du gehst es nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich möchte dich ermutigen als ein Wort Gottes. Vergrabe deine Talente nicht. Setze sie ein für den Herrn. Fantastisch, oder? Ich stelle mir das immer so vor, dass ich geboren wurde in so einer Höhle, in einer dunklen, kalten, dreckigen Höhle. Nie das Licht gesehen, es ist irgendwie eklig und alle Menschen da drin ist eklig. Und plötzlich kommt jemand rein mit so einer Fackel und du denkst so, wow, so Licht, krass und Wärme. Und der sagt, ja, ich komme von draußen aus der Höhle und da gibt's noch viel mehr davon. Da gibt's viel mehr Licht und viel mehr Wärme und viel mehr Dinge wie Farben und so. Und dann sitzen da alle in der Höhle und sagen, ach, der spinnt doch. Hey, Spinner, ich habe gehört, da draußen gibt's eine Sonne, von der kann man sich verbrennen. Also bloß nicht, das ist nicht gut, rauszugehen. Und die Leute gehen nicht raus. Die sagen, wir wissen es besser als dieser armselige Spinner mit der Fackel. Und irgendwann lässt sich jemand rufen, ich war so jemand, und ich sage, ich gehe einfach mal mit. Und dann gehst du raus und das erste Mal siehst du, wow, so Bäume und riechst und hörst Dinge und das ist eine völlig andere Welt und sagst, das ist ja der totale Wahnsinn. Und dann musst du erstmal lernen, was macht man hier draußen eigentlich, wie verhält man sich, wie gehe ich eigentlich um mit diesen ganzen krassen Dingen wie Tag und Nacht und was weiß ich, Regen und so. Das muss man lernen. Aber wenn du das erlebt hast und da draußen bist, dann denkst du, Alter, gib mir mal irgendwo eine Fackel ganz schnell. Ich muss das den Leuten erzählen. Und du gehst wieder rein mit der Fackel und sagst, es stimmt, was dieser Freak gesagt hat. Da draußen gibt es wirklich mehr. Und dann sagen die Leute dir, ach du Armer, haben sie dich auch gekriegt? Haben sie dein Gehirn auch gewaschen, die Sekte? Und du denkst, ey Leute, ihr habt keine Ahnung. Aber ich verrate dir was. Einer wird sich rufen lassen. Und der wird wieder reingehen. Und es wird sich noch einer rufen lassen und noch einer rufen lassen. Diesen Zustand nennt man Erweckung. Ich hasse dieses Wort. Ich benutze das Wort nie, Erweckung, weil das ist irgendwie nebulöses Nichts irgendwie. Niemand weiß, was das eigentlich bedeutet, außer dass Kirche voll ist und alles ist schön. Aber nein, das ist es nicht. Es bedeutet einfach, man wacht auf. Der Geist wird erweckt. Plötzlich können Menschen, die mit Gott nichts anfangen können, plötzlich geht in ihnen etwas auf und sie denken, vielleicht gibt es wirklich einen Gott. Das ist Erweckung. Und man denkt, vielleicht stimmt es ja doch. Vielleicht gibt es wirklich eine Ewigkeit. Vielleicht hört er wirklich Gebet. Vielleicht vergibt er wirklich Sünden. Vielleicht macht er ja wirklich frei. Das wäre ja der Wahnsinn. Und man glaubt es und man tut Dinge. Das nennt man Erweckung. Und wenn sowas passiert und rollt durchs Ruhrgebiet und Menschen werden hungrig und fragend, Okay, das war Punkt 2. Also Punkt 1. Gott hat genug. Da sind wir uns einig, ja? Hoffe ich. Punkt 2. Öl braucht Gefäße. Gott braucht Menschen. Ich hoffe, da sind wir uns auch einig. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt, der ist auch äußerst kompliziert. Gefäße brauchen Öl. Okay, ich sag's nochmal, weil es so kompliziert ist. Gefäße brauchen Öl. Meine Tochter hat heute Geburtstag. Ich opfere es, obwohl stimmt gar nicht. Ich feiere gleich nochmal nach Gelsenkirchen, haben wir Gebetsabend. Deswegen wäre ich eh nicht da gewesen. Aber ich opfere ihren Abend, Geburtstagsabends, um mit euch zu sein im wunderschönen Bochum. Und hab gedacht, ich kann nicht mit leeren Händen zu meiner Tochter nach Hause kommen. Das kann ich einfach nicht bringen. Und deswegen, Marc, gib mir mal irgendwas Schönes, was ich meiner Tochter schenken kann. Er hat mir gesagt, hier, nimm die Flasche mit. Und ich werde nachher nach Hause gehen und werde sagen, mein Schatz, ich liebe dich. Ja, und sie wird mir um Hals fallen und wird sagen, Papa, du bist der Beste. Und dann wird sie sagen, ins Wohnzimmer, räumt alles auf, das Board über den Fernseher, alles weg, alle Familienfotos weg. Jetzt stellen wir da diese Flasche hin. Und immer wenn ihr uns besuchen kommt, dann werdet ihr von Neid erblassen, aber Neid ist keine Frucht des Geistes, deswegen reißt ihr euch zusammen, aber denkt innerlich, hätte ich nur auch so eine schöne Flasche da stehen. Okay, das wird nicht passieren. Ja, ihr habt's gemerkt, ich erzähle irgendwelche Geschichten. Sie wird wahrscheinlich sagen, willst du mich veralbern? Ist das alles so? Diese Flasche, ganz ehrlich, was macht man mit der, wenn sie leer ist? Okay, du bist deutsch, du wirst sagen, zum Pfand bringen. Stell dir vor, du bist ein normaler Mensch, 99% auf dieser Erde. Was würdest du damit machen? Du würdest sie wegschmeißen. Oh, lass das Greta nicht hören, aber man würde diese Plastikflasche wegschmeißen. So, diese Flasche hat nur einen Sinn, nämlich voll zu sein mit Wasser. Man kann es trinken und sagt, das Wasser ist echt eine gute Sache. Und wenn diese Flasche mal runterfällt, dann passiert gar nichts. Ich sammle sie wieder auf und mache einfach weiter. Mit Cola ist das schwierig, das explodiert, aber mit Wasser ist alles gut. Und Jesus hat nicht gesagt, ich bin lebendige Cola, er hat gesagt, ich bin lebendiges Wasser. Diese Flasche sagt nicht, guck mich an, wie schön ich bin. Diese Flasche sagt, ich existiere nur aus einem Grund, guck durch mich durch und sieh, wie viel Wasser noch in mir drin ist. Es gibt noch andere Gefäße. Ich habe gesagt, Marc, gib mir eure schönste Vase, die ihr habt. Okay, also ihr solltet alle ein bisschen mehr Geld spenden. Also stell dir mal vor, das wäre eine schöne Vase, ja? So ein Ding stellst du dir zu Hause über den Fernseher und guckst es an und denkst, oh, das ist aber schön. Ah ja, das Ding nicht. Oh, von 1793. Ja, hatte schon meine Uroma. Wenn du jetzt nicht so glücklich bist, dann hast du sie irgendwo auf dem Boden stehen und dann kommst du mit Besuch, hast kleine Kinder und denkst, Kinder, ihr dürft hier alles machen, aber passt mir auf diese Vase auf. Was passiert, wenn diese Vase runterfällt? Sie geht kaputt. Was will diese Vase, was macht diese Vase? Sie macht nichts, nur Dreck und Staub. Das heißt, du musst sie, oder meine Frau, muss sie halt alle 2 Wochen abstauben und muss immer wieder, ach, du arme Vase, du sollst doch wieder schön aussehen. Aber sie muss aufpassen, dass sie die Vase nicht zu doll anfasst, denn wenn sie die Vase zu doll anfasst, geht sie kaputt. Und dann steht die Vase da und sagt, guck mich an, bin ich nicht eine schöne Vase? Und es soll ja wirklich Kirchen geben, wo Menschen sitzen, die sind wie solche Vasen. Die sitzen da und sagen, staub mich immer wieder ab jeden Sonntag. Ja, frag mich, ob es mir gut geht. Gib mir eine schöne Predigt. Und dann lass mich bitte die nächsten 6 Tage in Ruhe. Kleingruppe bitte nicht. Das ist ja, entspann dich mal so. Muss auch mich mal um andere Dinge kümmern. Also nur sonntags und dann bitte immer nur ganz brav. Und wehe, jemand packt mich zu hart an, dann werde ich verletzt. Aber ich will, dass ihr mich alle anseht und mir sagt, wie schön und wie geliebt und wie toll ich bin. Diesen Vasen kannst du nichts machen, nix. Jesus hat nie gesagt, wir sollen schöne Vasen sein. Ich glaube, hätte es zur Zeit von Jesus Plastikflaschen gegeben, hätte Jesus gesagt, seid Plastikflaschen. Hat er nicht gesagt, weil es die nicht gab, aber er hätte es garantiert gemacht. Er sagt, es geht nicht um mich, um diese Flasche, es geht um den Inhalt. Und jetzt, es gibt ein Vers, 2. Korinther 5, Vers 15, das ist so ein Auswendiglernvers. Dort, das heißt, denn für alle ist er gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das ist meine Bestimmung und deine Bestimmung, dein Leben zu geben für Jesus. Du gehörst nicht mehr dir selbst. In der Taufe hast du das gesagt. Oder einige haben vielleicht sowas wie ein Lebensübergabegebet gebetet. Lebensübergabegebet heißt nicht, ich nehme Jesus an, dass er mein kleiner Zeh wird, sondern man hat sein Leben übergeben. Also das ist so die Definition vom Wort Lebensübergabe. Das heißt, ich bin ein Missionar. Vielleicht wusstest du das gar nicht, aber in dem Moment, wo du sagst, ich bin ein Christ, hast du gesagt, ich bin ein Missionar. Ich bin eine Plastikflasche. Hoffentlich. Und dann ist das egal, wie du aussiehst. Es ist völlig egal, ob du groß bist oder klein bist, ob du gut reden kannst oder nicht und Mann oder Frau. Es ist völlig Banane. Lebst du heute? Atmest du? Ja, wunderbar, du bist im Team. Und dann sollen wir uns füllen lassen mit Öl, mit Gott, mit Heiligen Geist, mit der Bibel. Wir sollen mal die Bibel aufschlagen, sie hören. Wir gehen in die Veranstaltungen, Kleingruppe, Gottesdienst und wir vielleicht sogar täglich, das wäre ja voll krass, so lesen wir und beten und wir füllen uns mit Gott. Und dann sagt Jesus, aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also Gott kommt aus uns raus. Und jetzt stell dir mal vor, angenommen, dieses Bild ist ein bisschen schräg, das weiß ich, aber stell dir mal vor, wir wären Plastikflaschen, ja? Und wir wären voll, die einen mehr, die anderen weniger, mit Gott. Ja, angenommen so. Wir hätten so Heiligen Geist in uns. Und dann würden wir auf einmal reden, Dinge reden zu Menschen, Ermutigung. Vielleicht haben wir einen Eindruck, das wäre natürlich spooky, aber ein Bibelwort oder irgendwas, ein Wort der Weisheit. Wir sagen irgendwas Gutes den Menschen und das ist so, als wenn Gott ihnen begegnet. Und manche Frucht geht sofort auf und die sagen, boah, das ist der Hammer, ich muss Jesus kennenlernen. Bei manchen ist es nur ein Samenkorn, der ins Leben hineinfällt. Und bei manchen geht es schnell auf, manche brauchen 20 Samenkörner. Das ist völlig unterschiedlich, aber meine Aufgabe ist es ja nicht, Frucht zu machen, sondern Same auszusehen. Das ist ja meine Aufgabe. Und stell dir mal vor, da ist einer krank und ich bete für ihn im Namen Jesus und dann fragt mich der Teufel nicht und Gott nicht, na, wie viel stille Zeit hast du heute gemacht und hast du nicht gestern Matthias beneidet, als er mit seiner Flasche rumhantiert hat, sondern wir sagen, nein, ich lebe mit Jesus, ich gehöre ihm und jetzt bete ich anstelle von Jesus. Was kann da passieren? Das ist wie wenn wir den Deckel aufmachen und Wasser auskippen. Und dann kann alles passieren. Ja, nicht jeder bekehrt sich. Ja, nicht jeder wird geheilt. Aber ich sag dir was, wenn wir für keine Person beten, wird keine geheilt. Und wenn wir für 100 Leute beten, ich sag ja gar nicht, 100 werden geheilt. Stell dir mal vor, einer wird geheilt. Das ist der Wahnsinn. Da steigt die Party des Jahrhunderts. Wir hatten das in Oberhausen. Wir hatten einen, der hatte einen Unfall. Am 5. Januar, 9 Monate später, kam er das erste Mal in die Gemeinde. Es war geil, sagt man nicht, ne? Es war stark. Es war Halleluja, megamäßig. Er hatte 7% Überlebenswahrscheinlichkeit. Die Ärzte sagten, wenn er überlebt, müssen wir die Beine amputieren. Die haben gar nichts amputiert. Der Typ lebt und wird wunderbar wiederhergestellt. Alter! Das ist der Wahnsinn. Und wir sind in unserer Berufung, wenn wir voll sind mit Öl. Wenn wir uns hinstellen lassen in die Reihe und sagen, Gott, fülle mich, ich will dich. Und unsere Talente nicht vergraben. Und sagen, ja, ich bin Christ, aber ich mache nichts damit. Das ist das Falscheste, was wir tun können. Sondern wir sind berufen, um zu dienen. Wir sollen Gott lieben und unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Und wie geht das? Ist doch völlig egal. Mach einfach. Tu so, als wenn du diese Person lieben würdest und ihr das Beste wünscht, was es gibt. Stell dir mal vor, du wärst diese Person. Was würdest du wollen, was jemand mit dir macht? Und dann tu das einfach. Das ist Liebe. Das ist ganz einfach. Stell dir einfach vor, was würde ich an dieser Stelle gerne haben wollen? Das Beste. Gib der Person das Beste. Das ist Liebe. Und dann sind wir in unserer Berufung. Und wenn du dich fragst, was ist meine Berufung? Ich gebe dir jetzt eine heilige, göttliche Antwort. Du bist berufen, eine Plastikflasche zu sein. Du bist berufen, voll zu sein mit Gott und es den Menschen zu geben. Es geht nicht um dich. Ihr gründet eine neue Gemeinde. Und ich verspreche dir eins. Es wird Konflikte geben. Es wird Dinge geben, die dir nicht gefallen. Es wird Enttäuschung geben. Es wird Wochen geben, wo du fragst, wo sind alle? Ich verspreche dir, das wird passieren. Und ich verspreche dir noch was. Wenn du kämpfst für die Einheit, wenn du dich demütigst und sagst, Jesus, es geht nicht um mich, es geht um dich. Und wenn du das tust und treu bist in den kleinen Dingen, was getan werden muss, ich verspreche dir, Gott wird wirken. Weil Gott hat keine Besseren hier als dich. Und Reinhard Bonke ist nicht da hier heute. Aber du bist da. Atmest du? Ja. Super. Gott kann dich benutzen. Punkt 1. Gott hat genug. An Gott liegt es nicht, dass nichts passiert. Gott kann. Er will sogar. Aber Gott braucht Menschen, durch die er etwas tun kann. Und wenn Menschen sagen, hier bin ich, ich bin bereit, ich will dir dienen, ich will es machen, Gott wird wirken. Einfach, weil er gut ist und weil er die Menschen viel mehr liebt, als wir sie lieben. Ich würde gerne beten, vielleicht können wir aufstehen. Herr Jesus, wir ehren dich, sind dir so dankbar für deine Gnade, dass wir hier heute vor dir stehen dürfen. Visionsabend, Ruhr City Church, wir ehren dich. Herr, und heute ganz neu sage ich, ich will dich. Ich möchte heute ganz neu sagen, ich vertraue dir, ich will dir vertrauen, hilf mir, dir zu vertrauen. Und ich stelle mich vor dich und ich bitte dich, fülle mich heute neu mit deinem Öl. Vielleicht müssen einige auch mal durchgespült werden und sauber gemacht werden. Dann beten wir, Herr, bitte spül uns ganz neu durch. Und dann fülle uns auf mit deinem Öl. Und ich bitte dich, dass du uns benutzt, die wir hier sind, dass du diese Gemeinde, diese Kirche benutzt, deine Herrlichkeit offenbar zu machen. Jesus, deinen Namen bekannt zu machen. Wir bitten dich, dass hier viele heilige Plastikflaschen sind, die sich zurücknehmen und dich höher achten, ihren Nächsten höher achten als sich selbst.
für deine Gegenwart. Heiliger Geist, ich bete, dass du stärkst. Ich bitte dich, dass du sprichst in unsere Herzen hinein. Und ich bitte dich, dass du uns in diesen Tagen, die jetzt kommen, die Kontakte gibst, Ideen gibst, Menschen, die wir ansprechen sollen. Und gib uns Mut. Du hast uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern des Mutes. Und ich bitte dich, dass du uns auch hier als Gemeinde eine solche Erstlingsfrüchte gibst, deines Wirkens, so ein Zeiten der Ermutigung, dass wir spüren und merken, du bist mit uns. Wir danken dir für deine Gnade. Wir lieben dich.